Heute haben wir zu Gast Eugen Thyssen, Vice President Global Steering and Master Data Management von DB Schenker. Hallo, herzlich willkommen, Eugen.
Hallo, Bernhard.
Eugen, du bist, ja, ich will dich unterbrechen gleich am Anfang.
Das klingt immer so wohlklingend. Ich brauche einen neuen Titel. Das ist viel zu lang und zu sperrig.
Ist ein langer Titel. Wir wollen aber ja gleich zusammen erfahren, worum es dabei geht. Ja, aber auch ein bisschen mehr zu dir erfahren. Fast 12 Jahre bei DB Schenker. Vorher fast 8 Jahre bei der Benteler Group. Stahlindustrie, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und vom Background her bist du Wirtschaftsinformatiker. Korrekt?
Korrekt. Wirtschaftsinformatiker, aber nach dem Studium keinen Tag in der IT verbracht.
Aha, keinen Tag in der IT.
Sind wir schon mittendrin quasi. Ja. Ich habe mich, lustige Geschichte, warum habe ich mich für Wirtschaftsinformatik entschieden? Das war ja so um die Dotcom-Blase. Mhm. Wir waren mit der Abi-Klasse zu Besuch an den Unis und da saß ich so im Audimax mit 500 BWLern. Und dachte, okay. Und dann saß man irgendwie mit 30 Informatikern im kleinen Klassenraum und da dachte ich, genau das will ich haben. Das ist mir irgendwie zu groß, zu wuselig. Deswegen ist es Wirtschaftsinformatik geworden. Außerdem, ja. Ich mochte schon irgendwie immer einen PC haben. Ich glaube, mein erster PC, das ist so lange her, der hatte als nächste Ausbaustufe einen Kassettenrekorder, wo man Programme vom Kassettenrekorder abspielen konnte. Mhm. Ja. Also lange her, ich war auch noch ganz klein und ich konnte damit nicht viel machen, außer irgendwie so einen Kreis mal malen, nachdem du vorher eine Stunde lang irgend so einen Code in Basic eingegeben hast.
Aber noch Zeiten, ne? 2002 hast du, glaube ich, gestartet mit dem Studium, ne?
Genau. Genau. Und es war ein duales Studium. Weil ich die Vorteile von, sag mal, kurzes Studium, du bist nach 3 Jahren fertig und du hast schon praktische Berufserfahrung und hast schon mal so in die Abteilungen reingeschnuppert und weißt dann eher, was du machen willst. Ja. Aber der Change, weil ich auch gesagt habe, keinen einzigen Tag in der IT verbracht, der Change war, es war ein Rollout von einem Reporting-System, war meine erste Aufgabe. So bin ich quasi ins Finance gewechselt und da auch hängen geblieben. Also super spannender Bereich und eigentlich ist es nicht richtig, dass man keinen Tag in der IT verbringt, sondern keine Abteilung kommt ohne IT aus. Also es ist eigentlich ein Märchen, aber ich mag das, wenn man sagt, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber eigentlich kannst du es überall gebrauchen. Also das hast du halt überall. Also ich glaube, es gibt mittlerweile keinen Bereich im Unternehmen, der ohne IT auskommen kann.
Ohne IT und wahrscheinlich auch nicht ohne Daten. Das wird ja Fokus sein heute, ne?
Genau, nicht ohne Daten, ja. Ja.
Also, ohne Daten, Wertschöpfung im weitesten Sinne.
Genau.
So, du bist also Wirtschaftsinformatiker, hast nicht viel mit Informatik dann gemacht. Die Reihenfolge ist also so, wie der Name das ja schon suggeriert, Wirtschaft und dann erst Informatik. Dann als Controller, hast du gesagt, das heißt so, ne, als Finance Guy rein von den Aufgaben her bei der Benteler Group. Ja. Und hast dich dann da entsprechend auch hochgearbeitet in 8 Jahren, also dort schon eine Konzernkarriere gemacht. Aber dann kam irgendwann der Switch in ein ganz anderes Unternehmen. Wie kam das? 2010, ne?
Also Benteler ist ja auch, vielleicht noch in 2 Sätze dazu, ist ein Eigentümer geführter Konzern damals. Man konnte recht schnell Karriere machen, auch wenn man flexibel genug ist, ins Ausland zu gehen. Habe ich auch, ich sag mal, genossen, die Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Auch wieder lustige Geschichte, weil wenn du Informatik studiert, ist ja Ausland für dich nicht wirklich wichtig. Also so die damalige Ansicht, weil Informatik findet ja irgendwie am Schreibtisch statt, da musst du jetzt nicht unbedingt ins Ausland. Also habe ich dann nach dem Studium die Möglichkeiten genutzt, ins Ausland zu gehen. Mhm. Dann der Switch, gut, ich meine, hast du ja gesagt, ich war dann 8 Jahre da, lang genug, da fragt man sich selbst, kann ich noch irgendwo neu anfangen? Mhm. Geht das? Und jetzt hast du ein paar Levels irgendwie durchgezockt. Kann ich irgendwohin anders? Ist das denn möglich? Oder muss ich denn für immer da bleiben? Man ist ja irgendwie so ein bisschen Generation Y, auch wenn man schon auch länger Computer hat. Aber man ist schon so in so einem gewissen Spieltrieb auch ich sag mal, für sich selbst gefangen und das habe ich dann getan und bin dann in der Logistik gelandet. Mhm. Ich wollte jetzt aber in so einer klassischen Industrie bleiben, weil ich auch die Logistik von der anderen Seite gesehen habe. Bentler hat auch eine Automobilzuliefersparte, also quasi, wo man Logistik innerhalb der Produktion hat. Und jetzt wollte ich sehen, wie funktioniert denn eigentlich Logistik? Aus der Finanzsicht, die G&V sieht anders aus. Die Bilanz sieht anders aus. Ich habe weniger Assets. Ich habe dafür mehr Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Assets sind natürlich, also die ganzen Maschinen etc. entfallen oder sind weniger wichtig. Und ich sage mal, auch aus Finanzperspektive, gut, dann ist die G&V und die Bilanz anders. Also für den Finanzer macht es ja, ich sage mal, Branchenwechsel relativ wenig aus. Und halt wieder internationaler Konzern. Es ist mir schon wichtig, im internationalen Umfeld zu arbeiten und auch mal, sagen wir mal, zwischendurch Englisch sprechen zu können oder mit Kollegen aus der weiten Welt mal zu tun zu haben. Weil man dann auch sehr viele Perspektiven sieht und auch mal, ich sag mal, kulturellen Background durchaus mal lernen kann.
Mhm. Genau, okay, verstehe. So kamst du zur Logistik und dann ist DB Schenker in der Tat nicht mehr so weit.
Genau, dann ist DB Schenker nicht mehr so weit und auch vom, ich sag mal, der Logistikmarkt ist natürlich unendlich groß. Du hast große Player, du hast ganz kleine Player. Ich habe mal irgendwann gelernt, Logistik ist ja auch am Ende a man and a van. Also jeder, der irgendwie ein LKW oder einen kleinen Transporter sich mieten kann und einen Führerschein hat, ist ja ein tendenzieller Logistiker. Mhm. Und da gibt es natürlich bis zu großen integrierten Konzernen, die wirklich alle Sparten anbieten, also Luftfracht, Seefracht, Landtransport, Kontraktlogistik oder Warehousing. Also das ist halt ein unendlich großer Markt, aber auch der unendlich, A vom Volumen her, B von den Marktteilnehmern. Und dann gibt es natürlich... Die beste Definition, die ich von der Logistik bisher gesehen habe, ist eigentlich, oder wie ich es auch mag zu beschreiben, Logistik passiert dann, wenn der Konsum und die Produktion nicht am gleichen Ort sind. Man erkennt man von seinen Tomaten im Garten. Wenn ich meine Tomaten im Garten züchte, dann ist die Logistik quasi der Transport aus dem Garten in meine Küche. Wenn meine Tomaten jetzt in Spanien gezüchtet werden und meine Küche jetzt wie bei mir in Mülheim an der Ruhr ist, dann findet Logistik statt. Die ist vielleicht sogar mit einer Kühlkette verbunden, die ist vielleicht mit einem Hauptlauf, mit einem Vorlauf, mit einem Hallenumschlag etc., weil halt Sachen passieren. Und man muss auch sagen, bei den meisten Produkten, die wir konsumieren, ist der Ort der Produktion woanders als der Ort des Konsums. Mhm. Und das ist dann Logistik.
Das ist Logistik, okay, schön runtergebrochen, anfassbar, glaube ich, für jeden. Ja, das ist das Thema und darum geht es ja auch bei DB Schenker vor allem. Vielleicht noch ganz kurz zum Background, als du 2010 reingekommen bist, da war DB steht ja für Deutsche Bahn und DB Schenker ist ja ein Zusammenschluss gewesen, ne, von zwei Unternehmen, glaube ich, der Stinnes AG und der Deutsche Bahn. Das war da schon ein paar Jahre gelaufen. Also du hattest nicht mehr mit, wie soll man sagen, Zusammenschlussschmerzen oder so zu tun.
Nee, das weniger. Du findest durchaus auch mal, oder gerade am Anfang, durchaus irgendwie Stimmes in den Unterlagen, in Datenfeldern natürlich, klar. Ja. Kriegt man nicht raus, aber genau. Wobei, die Geschichte geht noch weiter. Irgendwann hat ja die Stinnes Schenker an die Bahn verkauft und dann hat die Bahn wiederum Stinnes komplett übernommen. Also auch die haben durchaus eine gemeinsame Vergangenheit oder auch eine gemeinsame Geschichte. Es war jetzt nicht ein One-Way. Aber ja, genau. Damals war Logistik auch durchaus ein wichtiges Thema. Ich glaube, also nicht, das ist jetzt nicht erst mit Corona und dem Toilettenpapier und Nudeln Mangel jetzt jedem ein Begriff, was Logistik ist, oder ich sag mal mit dem Suezkanal-Inzident, sondern auch damals war es eigentlich ein Key-Element. Ich kam ja, wie gesagt, aus Automobilzulieferer- und Stahlhandelssicht. Mhm. Auch da hattest du halt Probleme. Wenn du ein Werk nicht beliefern kannst, dann stockt die Produktion. Dann musst du vielleicht von einem LKW auf ein Flugzeug umsteigen. Also ich sag mal, ich hatte quasi den Blick vom Zaun von der anderen Seite gesehen. Und deswegen war das für mich spannend. Natürlich hast du auch eine Intralogistik oder eine Zwischenwerklogistik, wenn du, ich sag mal, vorfertiges Material, halbfertiges Material dann hin und her kutschieren musst. Aber der Logistiker beschäftigt sich natürlich auch eher mit der ich sag mal, mit der Breite der Themen und halt dann natürlich auch für mehr Kunden. Mhm. Also das war für mich dann schon spannend.
Und was würdest du sagen, zeichnet DB Schenker noch aus, als jetzt zu sagen, es ist ein großes Logistikunternehmen?
Also es zeichnet aus, dass Schenker eigentlich alle Modi oder alle Transportmodi bedient, also Luftfracht, Seefracht, LKW, Schiene teilweise auch und auch Warehousing. Also die Wertschöpfungstiefe ist auch eine sehr unterschiedliche. Also du hast teilweise, ich sag mal, ein Full Truckload, also ein ganz LKW-Verkehre von A nach B für einen Kunden. Du hast aber auch sehr hochkomplexe Logistik, wie zum Beispiel die 4PL oder LLP, Lead Logistics Provider oder Fourth Party Logistics, wo du eher Logistikberatung machst.
Ah.
Also es ist sehr breites und sehr tiefes Feld. Also weil ja auch die Kunden unterschiedliche Anforderungen haben. Also manche haben auch die Anforderung, könnt ihr für mich die Verzollungsdienstleistung oder die Verzollung durchführen. Das heißt, den Transport macht irgendjemand anders oder der Kunde selber, kann ja auch sein. Aber halt dieses Spezial-Know-how, wie wirklich Verzollung zwischen dem Land A und B, kauft man sich dann ein. Also es gibt auch, also das machen durchaus, ich sag mal, einzelne Schenkergesellschaften. Es gibt auch eine spezielle SW-Zoll Gesellschaft, die nur darauf spezialisiert ist. Also das ist wirklich sehr divers und das macht es für mich auch schön oder auch interessant. Also ich kam ja rein als Controller für Nordeuropa, Skandinavien. Mhm. Damals hatte Schenker noch mehrere Europa-Regionen, mittlerweile ist es nur noch eine Region und Skandinavien ist auch klassisch über Akquisitionen gewachsen bei Schenker, über einen Zukauf von sehr großen Marktteilnehmern, wo wir auch durchaus andere Produkte anbieten, wie beispielsweise Parcel, also quasi Päckchen unter 3 Kilo, die dann nicht von UPS, FedEx, wem auch immer gemacht werden, sondern quasi durch eigene Sortieranlagen laufen, durch eigene Drop-Off-Points, meistens in Integration mit, weiß ich nicht, entweder einer Tankstelle oder einem Supermarkt, weil du musst ja halt den Leuten auch die Möglichkeit bieten, diese Päckchen unter 3 Kilo abzugeben oder wieder abzuholen.
Okay, man hätte ja denken können, so als jetzt komplett jemand, der nicht mit offenen Augen durch die Welt ginge, ist jetzt nicht bei uns, glaube ich, der Fall, bei vielen der Zuhörerinnen auch nicht, aber wenn man Deutsche Bahn hört, dann das direkt assoziieren mit, okay, das geht immer um Schiene, das ist ja
absolut
eher gar nicht so, ne? Und nee, ja,
das stimmt,
wenn man mit offenen Augen...
Aber es ist ein guter Punkt und ich sag mal, die meisten, auch wenn man sich mit Leuten unterhält, auch irgendwie mit in Interviews, in Vorstellungsgesprächen, die sagen, ja, ich habe da schon mal auf der Autobahn stand
genau,
hinter einem von euren
LKWs. Das wollte ich gerade sagen, ne? Die sieht man und, ja,
die sieht man, wobei man muss auch sagen, also wir haben auch nicht 100% Selbsteintritt, also nur weil da DB Schenker auf dem LKW draufsteht, muss es nicht quasi, ich sag mal, auf der Bilanz bei uns sein, sondern es kann auch ein Subunternehmer, klar. Okay. Ist ja auch bei vielen Logistikern so. Aber es ist halt ein wichtiger Teil und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man den Kunden, ich sag mal, diese breite Palette anbietet, weil du hast als Industrieunternehmen nicht nur kleiner 3 Kilo oder 300 Kilo oder irgendwie 20 Tonnen Ladungen, sondern es gibt halt wirklich von A bis Z bis zum Seekontainer oder bis zu 10.000 Seekontainer. Also, weil das ganze Zeugs, das haben wir, glaube ich, jetzt in der Corona-Krise gesehen, vieles wird halt auch in Asien produziert. Ich habe mich mal mit einem Kollegen unterhalten, vor vielen Jahren schon, der sagte, Asien ist eigentlich der 3D-Drucker für Europa und für USA vor allem. Und ich glaube, das ist das, was wir teilweise auch gemerkt haben oder auch jetzt sehen, in den Hiccups in den Lieferketten, was passiert, wenn du natürlich bedingt durch eine Pandemie längere Laufzeiten hast, also oder wo auch die Sicherheit für die Lieferung nicht mehr gegeben ist. Also und wir sind ja als Konsumenten mittlerweile, also es hat ja auch mehrere Perspektiven. Es gibt ja die eine, ich sag mal, die Corporate-Perspektive, die andere auch die Konsumentenperspektive. Wenn ich mir irgendwas bestelle, dann ist die Erwartungshaltung meistens, es ist innerhalb von x Stunden da. 24, 48, weiß nicht, 3 Werktage maximal. Und das ist halt natürlich in solchen Pandemiezeiten auch teilweise gar nicht mehr möglich, weil Natürlich müssen die Schichten anders sein, also die Schichten bei der Verladung oder falls du irgendwo einen positiven Case hast, musst du das handeln. Du musst ganz anders auch mit der Sicherheit der Leute umgehen. Mhm. Also es hat immer eine, ich sag mal, ein Supply- und eine Demand-Perspektive auch bei diesem, ich möchte es aber in x Stunden haben, weil es kann zu Bottlenecks natürlich führen.
Mhm. Okay, die Komplexität kann man da natürlich gut erahnen. Aber wenn du sagst, so, ja, Beratung gibt es, Subunternehmen gibt es, das heißt, es ist kein Asset-Heavy-Business. Das ist jetzt nicht so, DB Schenker irgendwie ganz viele Trucks hat und Flugzeuge besitzt und so, das nicht.
Genau. Aber es ist auch eine interessante Diskussion, weil man aus diesem, ich habe einen LKW gesehen mit eurem Brand, habt ihr auch eigene Flugzeuge?
Ja.
Wir hatten kurzzeitig welche angemietet. Wir haben jetzt auch mit der Pandemie welche angefangen zu chartern. Weil auch wieder, wir machen ja heute einmal eins der Logistik, 70% der ganzen Cargo-Verkehre sind Belly Freight. Das heißt, in dem Passagierflugzeug, der fliegt, ist unten quasi, oben sitzen die Passagiere, unten sind die Koffer und das Cargo von den ganzen Logistikern. Und das ist natürlich in einer Pandemie, wo die Passagierflugzeuge nicht mehr fliegen, komplett entfallen. Das heißt, das Angebot oder das Volumen ist weggebrochen. Also was haben dann, also nicht nur wir, sondern auch andere Logistiker angefangen. Die haben angefangen, Flugzeuge zu chartern, Sitze auszubauen, dann dort Cargo zu verstauen, weil die Masken und Co. mussten natürlich geflogen werden. Das muss beim Abnehmer ankommen. Genau. Mhm. Also es ist Asset Light und teilweise auch komplett ohne Assets. Also es gibt dieses 1PL, 2PL, 3PL, 4PL. Wieder um bei den Tomaten zu bleiben, ob ich quasi meine Tomate selbst züchte, selbst verpacke, selbst in die Küche bringe. 3PL ist dann quasi, da übernimmt für mich das jemand. Und beim 4PL, da würde jemand auch quasi die Beratung drumherum machen.
Für was steht PL? Sorry.
Fourth Party Logistics. Also quasi, ob das Dritt- oder Viert, also quasi die einzelnen Ebenen. Also 1PL, First Party Logistics, ist quasi, ich pflücke die Tomate, ich transportiere die aus meinem Garten in meine Küche. Mhm. 2PL, ich habe einen Subunternehmer für den Transport. 3PL, ich habe kaum selbst noch Assets, sondern mache eigentlich quasi Freight Forwarding. Und 4PL ist Logistikberatung dann in dem Fall.
Okay. Sehr gut, weil du sagst Logistik einmal eins. Da wollen wir auch wirklich alles verstehen.
Ja, genau. Ja, das ist ja genau richtig.
Sehr gut, okay. So, und jetzt haben wir ja gesagt, eingangs, langer Titel, ne? Master Data Management. Das sind letztlich Stammdaten, über die wir hier reden.
Genau,
und zwar konkret Verwaltung von diesen. Vielleicht fangen wir mal damit an, zu erklären, was sind überhaupt Stammdaten?
Gute Frage. Am Anfang, als ich so in das Thema reinkam, dachte ich so, MDM ist doch sowas wie Mobile Device Management, oder? Nein, es ist nicht Mobile Device Management, es ist Master Data Management. Der einfachste Weg, das zu erklären, ist, ich glaube, das ist das Gegenteil von Big Data.
Big Data kennt ja jeder. Okay.
Das ist spannend. Big Data ist ja immer viel und schnell. Stammdaten oder Master Data sind immer Daten, die sich kaum ändern, aber immer wieder benutzt werden. Beispielsweise ein Währungskurs wie Euro oder US-Dollar, der in jedem Finanzreport oder in sonstigem Report vorkommt, ist ein Stammdatenelement. Warum? Es ändert sich kaum, es wird immer wieder verwendet und davon gibt es nicht so viele, weil es relativ eindeutig ist. Stammdaten können aber auch Kundendaten sein. Beispielsweise Kundenname, Kundenadresse etc. Dann gibt es nochmal transaktionale Daten. Das ist dann beispielsweise eine einzelne Sendung, die dann ein Kunde durchführt. Dann habe ich halt, ich sag mal, bei jedem Geschäftsvorfall hast du durchaus einen Mix von Stammdaten, transaktionalen Daten, Metadaten, Mediadaten, vielleicht ein Foto oder ein Video von der Palette, von dem LKW, von was auch immer, vom Kennzeichen. Also ganz viele Daten. Es ist eine Art, Daten zu zerlegen. Und in dem Fall Stammdaten sind Daten, die sich langsam ändern, von denen es auch nicht so viele gibt. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie 10 sind, weil, ich sag mal, je größer das Unternehmen, desto mehr Kunden hast du natürlich auch.
Ja.
Und vor allem, ich sag mal, der Mehrwert bei Stammdaten, es ist eigentlich ein Enabler für Big Data. Aber wenn du dir jetzt überlegst, du hast dann irgendwie mehrere Terabyte an Daten und du hast in jedem oder in vielen der Tabellen und Datensätze eine Währung oder einen Kundennamen oder einen Lieferantennamen, die aus, weiß ich nicht, Dutzenden, mehreren Dutzend von Quellen kommen. Wenn es keine Stammdatenprotokolle gibt, nennen wir es mal Protokolle, wie Euro geschrieben wird, EUR in groß, EUR in klein, EURO mit 4 Buchstaben, dann hast du natürlich eine Schwierigkeit, deine Big Data, die ganzen Terabyte zu verarbeiten, weil jede Quelle hat eine eigene Definition, was ein Euro, US-Dollar etc. ist. Mhm. Deswegen Stammdaten sind eigentlich Enabler für sehr viele Digitalisierungsthemen, aber der etwas bürokratisch klingende Stammdatenverwaltung klingt natürlich ein bisschen anders wie so Aktenordner sortieren. Aber eigentlich ist das eine Schnittstelle oder ja, eine Angleichung zwischen diversen Systemen, um Daten überhaupt mal als Big Data mit Algorithmen dann schnell verarbeiten zu können.
Okay. Heißt, das hat auch nichts mehr mit Controlling zu tun, weil da kamst du ja her.
Genau. Es hat nicht mehr, ja, jein. Also, es ist ein Input-Faktor auch für Controlling, weil, wie gesagt, ja, du hast durchaus Kunden in Controlling-Auswertungen. Mhm. Wenn du jetzt, nehmen wir irgendeinen Kunden und dann ein Typo drin hast, dann kannst du ihn nicht mehr hochaggregieren.
Ja.
Wenn du jetzt eine Abkürzung benutzt für einen Kunden und nicht den Namen komplett ausschreibst, dann kannst du es nicht mehr hochaggregieren. Also Stammdaten mhm. kümmert sich wirklich um, ich sag mal, die Vorstufe, bevor BI anfangen kann. Und die Überleitung ist eigentlich, bevor ich Stammdaten gemacht habe, habe ich ein BI-System ausgerollt und dann quasi unter den Stammdaten regelmäßig gelitten und dann gesehen, mhm. okay, wir können jetzt das bei BI nicht machen, weil, wir können jetzt das in dem BI nicht machen, weil, so bin ich eigentlich auch zu dem Thema gekommen, dass man gesehen hat, okay, wenn wir das BI at scale und speed wirklich nutzen wollen, müssen wir das Thema Stammdaten fixen, weil das, was man vergisst, man denkt sich, okay, ich kaufe ein BI-Tool, ich habe Lizenzen, ich habe Dashboards, ich habe, das ist, also, ne, Pie-Charts, bla, 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 IBCS-enabled, whatever. Dann stelle ich aber fest, ups, ich habe aber gar keine einheitliche Reglementierung, was jetzt, weiß nicht, Kundennamen angeht, Kostenstellen. Ich meine, der Controller lebt von Kostenstellen, Kostenarten, Kostenträgern und dafür, auch das sind beispielsweise Finanzstammdaten. Also mhm. Stammdaten gibt es überall. Genauso so ein einfacheres Beispiel, Transaktion, ich gehe Brötchen kaufen, die einzelne Transaktion, also ich gehe heute am 19. November beispielsweise Brötchen kaufen, ist dann die Transaktion. Stammdaten sind, ich kaufe 3 Brötchen zum Preis von 50 Cent bei dem Bäcker XY. Also eigentlich im Controlling, ich greife auf die Stammdaten, ohne es meistens zu wissen, weil es halt irgendwo in der Wolke für mich passiert durch irgendjemand anderen.
Okay, aber halt, in dem Beispiel, ist das nicht auch schon eine Transaktion, die du da als Stammdaten dann zählst? Also ich hätte jetzt gedacht, okay, in dem Beispiel mit dem Brötchen kaufen wäre nur die Adresse vielleicht Stammdaten oder der Kunde mit seinen Daten kommt, wiederum, wo er wohnt und so, aber nicht jetzt die Anzahl der Brötchen oder so, die ich kaufe.
Ja, kommt drauf an. Also es ist wiederum, wie die Unternehmen das schneiden. Also du kannst halt, also sag mal, das ist sowas wie bestimmte Merkmale vor die Klammer zu ziehen und zu sagen, die sind immer wieder. Also wenn das mein Preferred Supplier ist, würde ich natürlich ein bisschen mehr speichern.
Gut.
Vielleicht sogar, ich meine, also geht bis ins Unendliche. Auch Geolocation, ist es nur die Adresse? Habe ich immer eine Adresse? Wenn jetzt wiederum Logistik, ich habe einen Kunden und die Lieferadresse ist vielleicht eine Baustelle, wo es vielleicht noch keine Straßennamen gibt. Mhm. Ich fahre irgendwo in ein Waldgebiet rein.
Ja.
Verstehe. Also die Anzahl der Probleme, die man dann trifft, wenn man sich mit dem Thema tiefer und breiter beschäftigt, ist doch nahezu unendlich.
Ja, okay.
Oder auch der Klassiker, weil die Daten kommen ja aus unterschiedlichsten Vorsystemen, die Duplication. Also wie kriege ich diese ganzen Sachen, die ja eigentlich Dubletten sind, von denen ich aber noch nicht weiß, dass die Dubletten sind, bevor die im Dashboard landen, bevor die in den Reports landen, quasi zusammengefasst. Mhm. Weil ich das, was du auch sagtest, beispielsweise die Adresse einmal verproben möchte. Ich möchte jetzt nicht 10-mal nachgucken. Mhm. Die ist vielleicht auch unterschiedlich geschrieben, wiederum Typo oder SDR Punkt, Leerzeichen Hausnummer oder Straße, Leerzeichen Hausnummer oder SDR Punkt, Leerzeichen Hausnummer, Leerzeichen Erdgeschoss, Leerzeichen Verladetor, irgendwas. Auch das wird dann natürlich komplexer. Aber ich sag mal, die wesentlichen Attribute eines Kunden oder eines Lieferanten aus der Stammdatensicht ist natürlich der Name, ja, und die Adresse, wobei Adresse ist nicht immer das, was wir uns darunter vorstellen. Und es ist natürlich jedes Mal ein Landestemplate, weil wie ich eine Adresse schreibe, ist in den USA ganz anders, als ich es jetzt in Deutschland mache oder in Japan. Oder es gibt Länder, die haben zwar Postleitzahlen, negieren es, aber weil es für den Geschäftsverkehr irrelevant ist, etc. etc.
Mhm. Okay, ich war nur eben überrascht, weil ich mir so vorgestellt habe, ich gehe doch sehr oft zum Bäcker. Und wenn ich dort bin, dann sind es eigentlich immer andere Sachen, die ich kaufe, glaube ich, und gar nicht so.
Ja, klar.
Okay.
Aber es gibt ja auch Stammdaten für unterschiedlichste Elemente. Also du hast ja auch Produktstammdaten. Das heißt, der Produktstammdaten ist der Preis oder auch Preis. Eigentlich die Zutaten.
Ja.
Eigentlich auch Stammdaten. Es wäre schlimm, wenn die Zutaten Stammdaten, sondern transaktional wäre. Also, aber wie gesagt, eigentlich Enabler, und das ist mir auch ganz später eingefallen, als ich dann schon Stammdaten gemacht habe. Ich habe schon mal Stammdaten gemacht in meiner Diplomarbeit zum Thema Product Lifecycle Management beim Automobilzulieferer, weil auch Product Lifecycle ist nichts anderes als Stammdaten eines Produktes. Halt mit einem Lebenszyklus, weil du hast ein Bauteil, was im Auto verbaut wird, und jetzt ändert sich vielleicht die Dicke vom Blech, die Anzahl der Löcher, die gebohrt werden, etc., etc. Aber auch das sind Stammdaten plus die CAD-Zeichnung, weil also man muss, das Teil ist ja gefertigt wie die Zutaten vom Brötchen, so auch irgendwie in so einen Seitenaufprallträger oder was auch immer.
Mhm. Okay, sehr cool. Ja. Also Stammdaten sind überall, sind die fundamentalen Daten, auf denen sehr viel basiert, alles Weitere mit BI und Datenwertschöpfung. Und wir haben jetzt auch verstanden, das ist ein Spektrum, man kann das nicht schwarz-weiß sehen. Ja. Und insbesondere gibt es Finanzstammdaten, Produktstammdaten etc. pp. Überall sind diese Stammdaten entscheidend. Ja. Okay. Ja. Klingt aber dann so, weil sich da nicht so viel tut und weil du ja gesagt hast, es ist quasi das Gegenteil von Big Data, dass man da nicht so viel mit Data Science oder mit künstlicher Intelligenz macht, also mit den Stammdaten per se.
Ja.
Oder?
Jein. Auch wiederum, hier ist die Welt nicht schwarz-weiß. Ich sag mal, Stammdatenprobleme hast du immer dann, wenn du mehr als ein System hast. Weil sonst sind die Stammdaten systemintrinsisch und halt gepflegt. Also wenn jetzt alle Daten aus einem ERP oder aus einem, weiß ich nicht, Produktionssystem kommen, hast du kein Problem. Die sind alle, oder du hast schon ein Problem, weil du Fehleingaben hast, aber es ist etwas einfacher. Die Komplexität kommt, wenn du mehrere Systeme hast, die jeweils ihre eigenen Stammdaten vorhalten. Wieder dieses Beispiel mit Euro, EUR, Euro ausgeschrieben, groß, klein, was auch immer. Oder genauso bei Kunden und Lieferanten. Das führt natürlich durchaus zu einer größeren Datenmenge. Also da sprechen wir dann auch nicht von irgendwie, und natürlich je nach Größe des Unternehmens und nach Komplexität, da sprichst du nicht von 10.000 Kunden, sondern da kommst du auch schnell in Millionenbereiche rein.
Ja.
Also ist auch die Frage, wie ist dein Geschäft strukturiert? Stammdaten bei einem Kiosk, die Stammdaten deiner Kunden sind dir egal, weil du die nicht speicherst, außer du würdest bei einem Kiosk jetzt irgendwie sowas wie eine Payback-Karte einführen, dann hättest du wieder Stammdaten deiner Kunden. Lieferantenstammdaten sind wichtig und Produktstammdaten sind dann wichtig. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die meisten Kiosks funktionieren. Ich vermute eine Software, nicht mehrere. Also die haben dann das Problem mit MDM nicht oder halt in einem eingegrenzten Bereich. Also es ist immer Geschäftsmodell getrieben, und je größer oder je heterogener dein Geschäft oder deine Geschäftsmodelle, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Stammdaten so zunimmt, dass, ich sag mal, Analytics durchaus dann auch wieder ein Thema sind. Beispielsweise die Duplication. Es gibt natürlich, also das ist ja der Einstieg quasi in AI oder Machine Learning oder was auch immer. Es sind aber durchaus, ich sag mal, noch die einfachen Algorithmen. Also wenn du dann Richtung Jacquard-Index oder in solche Sachen reingehst, du versuchst quasi aus der Masse der Daten, oder anderes Beispiel, im Controlling oder Accounting schaust du dir eher einzelne Einträge, einzelne Zeilen an. Also, und in Stammdaten oder im Stammdatenmanagement guckst du dir eher die Spalten an. Mhm. Das ist auch noch eine Sicht auf das Thema. Und natürlich, wenn du diese Spalten aus unterschiedlichsten Systemen hast, brauchst du Handwerkszeugs, weil die Masse einfach so groß ist, dass du es nicht mehr per, ich sag mal, manuell machen möchtest, sondern du möchtest automatisch erkennen, jetzt habe ich drei unterschiedliche Kundennamen, aber die Adresse scheint die gleiche zu sein. Mhm. Dazu kann ich einen Algorithmus nutzen.
Okay, also verstehe ich.
Ja. Es ist ein Tool, es ist ein Beschleuniger, es ist aber nicht der Haupttreiber, weil, was auch wichtig ist, weil Algorithmen sind ja dazu da, ich sag mal, get clean. Da kommen aber Themen wie stay clean, Data Governance. Jo. Du brauchst Policy, dass die Eingabe von vornherein, also du musst nicht nur finden, wo sind die Duplikate, sondern wie stelle ich sicher, dass mir jetzt gar keine Duplikate entstehen? Mhm. Welche Felder sind für mich wichtig? Also unsere vorherige Diskussion mit, ist der Preis ein Stammdatenelement? Ja, nein. Aus Produktsicht ja, aus der Kundensicht nein. Mhm. Was ist quasi für mich ein Asset und was ist für mich eher sowas wie, ja, also ist jetzt nicht so relevant. Mhm. Oder auch, okay. Ich meine, auch eine andere Sicht. Beispielsweise, wenn du jetzt, weiß ich nicht, paar Millionen Kunden hast, möchte ich mich bei allen quasi gleich um die Datenqualität kümmern? Oder weiß ich, welche für mich besonders wichtig, besonders groß, besonders kritisch sind? Mit welcher Geschwindigkeit ändern sich diese Stammdaten? Kann ich auch klassische ABC-Analyse machen? Da kommt dann, also ne, da kann ich mir wieder solche Sachen wie RStudio angucken. Mhm. Ich sag mal, was ja, ich sag mal, die Anfänge von Big Data sind, aber so big sind die dann halt nicht.
Ja, okay, das verstehe ich. Also es geht um die Datenqualität. Da sind natürlich Algorithmen wichtig, auch künstliche Intelligenz in der Datenaufbereitung und Datenqualität. Ja. Ne, Deduplication, hast du gerade gesagt, das kann man sich natürlich sehr schön vorstellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Daten per se in eine KI, Modellierung, Forecasting, sonst irgendwas einfließen. Nein. Natürlich indirekt immer, weil es ja Stammdaten sind. Das sagt das Wort ja schon, dass da sehr viele weitere Daten von diesen abhängen. Das natürlich. Ja. Und die ganz großen anderen Datenmengen fließen in verschiedenste Algorithmen ein, je nach Industrie, das ist ja klar. Ja, klar. Aber Stammdaten per se nicht zwingend jetzt in als Input für Modellierung, das kann man jetzt nicht so sagen. Ne? Nein. Aber Datenqualität, da schon.
Okay. Aber die Modellierungstruppe würde...
Die freuen sich.
Die freuen sich.
Die brauchen eine gute Datenqualität. Ja, genau, klar. Das hattest du ja gesagt, als Painpoint damals im BI-Umfeld. Ja. Ne?
Genau.
Okay, okay, macht Sinn. Und jetzt habe ich bei euch gesehen, diesen Slogan We Love Data. Kannst du mal sagen, was eigentlich das Why dabei ist oder so ein bisschen die Historie? Das sehe ich nämlich sehr stark,
Ja, das haben wir, damit haben wir vor 1,5 Jahren ungefähr angefangen. Mhm. Und als ich das übernommen habe, haben wir gemerkt, also es ist ein komplexes Thema. Es ist nicht nur ein technisch komplexes Thema, sondern es ist auch was Stakeholder und alle möglichen Leute und Einbindung, weil es quer durch alle Abteilungen geht. Ne? Da ist ja Vertrieb, Einkauf, IT, Finance, HR, wirklich irgendwie jeder involviert. Mhm. Und das Schwierige bei solch komplexen Themen ist immer, die haben auch alle einen unterschiedlichen Kenntnisstand und auch unterschiedlichste Perspektiven auf das Thema. Und ich hatte am Anfang zwei Probleme, oder ich dachte, ich hatte zwei Probleme. Ich hatte natürlich viel mehr, aber ich hatte vor allem zwei Probleme. Der erste war, ich habe versucht für mich und auch natürlich für die ganze Community einen Connect zwischen Geld und Daten zu kriegen, weil also der Antritt war meistens, ja gut, sind Stammdaten, mach doch. Was habe ich ein anderer Bereich damit zu tun? Ich konsumiere es zwar, aber wo ist denn das Problem? also quasi den Connect zwischen, warum sind Daten auch für Geld relevant? Mhm. Also beispielsweise Collection. Wenn ich bessere Daten habe, kann ich eine bessere Collection machen. Und grundsätzlich, jetzt bin ich wieder BWLer, es gibt vier Probleme in jedem Geschäft. Sell high, also mach möglichst viel Umsatz. Buy low, kaufe möglichst günstig ein. Collect early, pay late. Gilt für einen Kiosk, gilt für einen 10 Milliarden Laden und vermutlich für die noch größeren genauso. Mhm. Und ja, da muss man dann den Connect zwischen Daten und diesen vier Geschäftshebeln finden. Warum hilft mir Stammdaten beim Thema Sell High? Ich kann die Rechnung an den Kunden stellen, weil ich die Adresse habe und den Namen. Mhm. Ja. Warum hilft es mir bei Buy Low? Ich kann meinen Lieferanten bezahlen, weil die Rechnung, die reinkommt, ich kann die zuordnen zu einer Bestellanforderung etc. Warum hilft es mir bei Collect Early? Weil wenn ich ihm die Rechnung richtig formal auch stellen kann, kann ich es auch eher einsammeln. Wenn ich erst noch 10 Tage brauche, um die Adresse rauszufinden oder den Ansprechpartner oder jetzt in dem Wust oder Konglomerat von 400 Tochtergesellschaften rausfinde, wer war jetzt davon mein Kunde? Dann habe ich natürlich 10 Tage verstrichen. Cash Conversion Cycle verlängert sich um 10 Tage. Also bewähre sich, totaler Nonsens. Also muss man dran arbeiten. Genauso Pay Late, also heißt nicht jetzt im bösen Pay Late, sondern einfach, wenn vereinbart ist nach 30 Tagen, dass es auch nach 30 Tagen ist. Und nicht, weil du halt erstmal nicht zuordnen kannst, wer ist denn dieser Lieferant oder die Tochtergesellschaft des Lieferanten. Also auch wieder das Thema Deduplication eigentlich. Also haben wir angefangen rumzuspielen mit, wie connecten was? Und der erste und das zweite Problem, was ich hatte, war, wie kriege ich es emotional? Weil ne, so Stammdatenverwaltung, wenn du in den Raum reinkommst und sagst, ich mache Stammdatenverwaltung.
Hört sich erstmal ein bisschen trocken langweilig an, ja.
Genau, stell dir vor, das ist so eine Küchenparty, kommst rein und sagst, so ist es ja in Meetings auch, ja. Kommst rein und sagst, mach Stammdatenverwaltung, alle drehen sich weg und quatschen irgendwie mit den Marketingmenschen oder mit, also.
Wobei, Master Data Management hört sich schon cooler an.
Ja, okay, das hört sich nach Star Trek, ja. Aber wir haben zwei Sachen versucht, also den Connect zur Monetarisierung. Und den Connect zu Emotionen. Da haben wir erstmal angefangen, Data equals Money. Quasi klar zu machen, dann Scribble-Videos und so alles dahinter. Wo sind denn Stammdaten relevant in dem Geschäftsvorfall? Und der zweite Punkt war dann quasi von Data equals Money auf I love Data. Und da haben wir gemerkt, ja, I love Data ist irgendwie, um die Emotionen reinzubringen, ist irgendwie zu kurz, weil eigentlich ist das eine Community. Weil an so einem Stammdatensatz oder Datensatz schrauben ja immer diverse Leute. Also reicht nicht I love Data, sondern es muss ein We love Data her. Mhm. Und so ist dann
sehr cool.
We love Data entstanden. Und ja. Ich sag mal, Next Level Emotionalisierung ist dann, dass du Richtung bisschen Merchandise gehst, also auch mal Tassen, T-Shirts, Aufkleber für die Videokamera, was auch immer.
Ja.
Jetzt würde man sagen, ja, aber Stammdaten und Merchandise? Hä? Ja. Du wirst es nicht glauben, wie viele Leute die Tasse haben wollten, einfach so, weil das Design und das Logo catchy ist. Das ist die eine Geschichte. Also du emotionalisierst. Du hast ein sehr trockenes Thema angereichert und mit Emotionen geladen, weil irgendwie Kaffee trinkt jeder, erst recht, wenn er mit Daten zu tun hat. Mhm. Und dann wollten die Tasse haben. Das ist halt was anderes. Und plus die Breite an Stakeholdern mitzunehmen, weil du musst ja auch durchaus wirklich unterschiedlichste Sprachen, sage ich mal, sprechen. Jetzt nicht nur bezogen auf die Linguistik, sondern bezogen auf Interessengemeinschaft. Und da ist We Love Data durchaus, ich sag mal, unifying oder für die Community-Bildung so ein wichtiger Hintergrund auch. Ne? Mhm. Und später haben wir angefangen mit so einem Quiz, weil du möchtest ja verstetigen, ne? Also nicht nur get clean, sondern stay clean. Das heißt, was machst du? Du setzt einen monatlichen Quiz auf. Und ich meine, es ist natürlich immer schöner, wenn die eine Tasse zumindest gewinnen können. Ich meine, ist jetzt auch überschaubar von den Kosten her, dass die eine Tasse gewinnen können, nachdem die am Quiz teilgenommen haben. Mhm. Oder das dass man cool. die dann, genau, oder dass man die dann auch mal auf LinkedIn announced.
Ja.
Also ich weiß, manche haben dann so einen Ehrgeiz, so nach dem Motto, ich möchte announced werden.
Ja. Ja, also warum das, nicht? Ist doch cool.
Ja, genau. Also, und am Ende ist es Gamification natürlich auch.
Ja, hat ein Gamification-Element. Aber geht es hier nur um Stammdaten oder ist das ein Slogan, der breiter in eurem Unternehmen ist?
We love data. Den haben wir ursprünglich für Stammdaten angefangen. Der wurde dann auch von unseren IT-Kollegen etwas breiter reingetragen. Und ja. Mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass Leute aus dem Business Development vom anderen Ende der Erde sagen, ah, das ist aber toll.
Okay.
Ich möchte da mitmachen und ich weiß, wo in meinem Business Development Prozess das zu Pain Points führt, wenn bestimmte Sachen wie Kundenname, Kundenadresse, Ansprechpartner beim Kunden, was auch immer, nicht gepflegt sind. Mhm. Und das meine ich mit Community Building. Also eigentlich ist das quasi das Logo oder der Überbau, das Dach für unsere Community, das wir verstanden haben. Es ist ein emotionales Thema. Es ist nicht nur so, ich komme in die Küchenparty rein, Stammdatenverwaltung.
Mhm. Ja, ich verstehe das, das ist richtig cool. Also diese Evolution dabei, ja, von diesem Trockenen vielleicht hin zu anfassbar, es hat mit Geld zu tun am Ende, also wirklich businessrelevant. Ja. Und jetzt noch einen Schritt weiter eigentlich, das nochmal zu emotionalisieren, nochmal anders aufzuladen, diesen Community-Gedanken, Team-Gedanken.
Genau. Sehr schön. Und zwischendurch, das ist ja auch, ich sag mal, es hat einen gewissen Background, ich weiß nicht, vielleicht kennst du James Clear, der hat Atomic Habits.
Yes.
Du hast ja eine neue Identity geschaffen. Mhm. Auch wieder ein anderes Beispiel, was wir auch am Anfang benutzt haben. Du möchtest beispielsweise 5% an Gewicht verlieren, persönlich. Oder auch 5% deine Stammdaten besser zu machen. Das ist quasi so die erste Ebene, ne? Mhm. Und da wirst du vielleicht die 5% verlieren. Die nächste Ebene, du stellst die Prozesse um. Also quasi wie Daten entstehen oder du gehst joggen oder du machst dreimal die Woche Training etc. Und die dritte Ebene, die auch am nachhaltigsten ist, schaffe eine neue Identity. Ich, der neue Eugen 2.0, der jetzt plötzlich Sport macht. Oder ich, der We Love Data ist. Also das ist quasi der Hinterkopfgedanke gewesen und dann halt mit dieser Evolution, okay, wir versuchen erstmal die Daten 5% besser zu machen, also 3 Kilo abzunehmen, wir versuchen die Prozesse umzustellen und jetzt gibt es die neue Identity. Boom.
Mhm. Boom, okay. Da gibt es auch kein Copyright drauf, das heißt, es werden wahrscheinlich viele Unternehmen in der Zukunft, vielleicht gibt es auch schon einige, die auch We Love Data als
Slogan vermutlich
haben. Ja, wahrscheinlich. Vermutlich. Sehr gut, macht alles Sinn. Ich würde noch ein bisschen mehr verstehen wollen zur Logistikindustrie und Daten haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut verstanden, dein Feld vor allem, weil es einfach so dynamisch ist und da sehr, sehr viel gerade passiert. Und ich weiß, dass ihr als DB Schenker ja auch so Schenker Ventures oder so habt, also quasi auch selber Spin-Offs baut und auch investiert in andere Tech-Startups. Ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich gesehen, Gideon Brothers, so ein Robotik-Startup oder Volocopter, ich glaube, das kennen auch viele da draußen, ist ja auch viel in der Presse gewesen mit diesen Drohnen. Ne? Wie ist deine Sicht eigentlich auf diese Themen?
Also das Feld ist natürlich unendlich und es gibt auch noch ein drittes Ding, du hast ja zwei genannt, ein drittes ist, wir haben eine Kooperation mit Plug and Play, das ist so ein Startup. Startup Incubator in Hamburg, mit dem wir auch eigentlich schon seit Jahren, ich glaube seit 2-3 Jahren kooperieren und dann immer so, ich sag mal, Fachabteilungen kommen mit einem Problem. Mhm. Und dann pitchen mehrere Startups auf das Problem. Und dann gibt es dann mehrere Stages, bis man halt irgendwie in Prototypen geht, etc. Wir haben natürlich auch eine eigene Innovationsabteilung. Ihr seid super Jungs. Aber
und Mädels du brauchst wahrscheinlich oder nur Jungs? Mädels,
genau. Nein. Jungs und Mädels, also die dann auch, ich sag mal, sehr früh mit 3D-Druckern angefangen haben, die dann auch, ich sag mal, Kooperationen mit Lehrstühlen und Co. machen. Mhm. Du brauchst aber Exploration und Exploitation, also Ausschlachten von vorhandenen Produkten und Features, aber auch so, was gibt es denn eigentlich draußen auf dem Markt? Und deswegen bin ich auch echt glücklich, dass die Kollegen von Schenker Ventures sich jetzt um solche Themen kümmern, weil A, du kannst es nicht neben deinem Tagesgeschäft machen. Also da kannst du eher das, was ich mit Plug and Play meinte, du gehst dann zu einem Startup-Incubator und sagst, das ist mein Problem, jetzt guckt mal in eurer Datenbank, welche 10 würden drauf passen. Mhm. Und so dieses richtig, richtig langfristige, sowas wie, was sind denn die Innovationen? Also beispielsweise, ich glaube schon, dass Flugdrohnen sehr große Innovationen sind. Das musst du dann schon irgendwo kapseln und die auch fördern. Ich sag mal, die haben dann auch Coworking Spaces, wo die dann auch den Jungs und Mädels richtig helfen können, ich sag mal, groß zu werden und rauszukommen. Und jetzt mal die Meta-Sicht auf die Logistikindustrie. Wenn du dir überlegst, was sind denn die großen Innovationen in der Logistik? Eine war, ich verstaue die Sachen in Containern für die Seefracht und für die Luftfracht und nicht mehr so als Schüttgut. Ich schmeiße alles aufs Schiff. Mhm. Ist beim Verladen und Entladen ein unheimliches Zeitersparnis, kam aber erst 1960. Also mhm. Und das ist wirklich ein richtiger Gamechanger gewesen. Der erste Mann, der James McCormack, der dann mit damit um die Ecke kam, lass uns Standardcontainer bauen, die wir beladen und dann per Kran draufstellen und wieder abnehmen. Das ist sehr lange her. Das sind 80 Jahre her. Oder also 60, 80, je nachdem, wie man es rechnet. Also die nächste Innovation war quasi Hub-and-Spoke-Verkehre, also quasi Sternläufe, das, was man in der Netzwerktopologie auch kennt. Also IT und Logistik sind auch eigentlich sehr eng verzahnt, was die Methodik angeht. Also sprich, ich fahre nicht beispielsweise, man sitzt in Hamburg und jetzt fährt man alle Geschäftsstellen an oder ich habe irgendwo einen Hub, so wie einen Datenhub, nur halt für Güter. Und dann mache ich irgendwo mitten auf der Karte. So fährt jeder mit seiner Ladung zum Hub und zurück und nicht mehr die ganze Strecke. Und die Innovation kam irgendwann 1990er, also auch relativ neu, würde ich sagen, mhm. auch ähnlich zu Netzwerktechnik, weil da kam es auch auf, nicht mehr jeden Rechner mit jedem per Kabel zu verdrahten, sondern übers Internet. Also da gibt es auch die gewisse Parallelen. Mhm. Und deswegen, man muss schon Ausschau halten, dass, was ist the next big thing? Mhm. Und, also,
ihr habt auch nicht so eine starke Legacy, ne? Ihr seid ja, hast du gesagt, Asset Light, ihr könntet ja einfach switchen von Flugzeugen zu Drohnen oder also das wäre, ist ja möglich dann.
Richtig, genau. Also wenn die, die ganzen, wenn du jetzt nicht der Eigentümer von, weiß nicht, 500 Flugzeugen bist, ja, kannst du auch sagen, okay, gut, jetzt ist mein Lieferant quasi jemand mit Flugzeugen oder mit Drohnen oder mit Flurförderfahrzeugen oder mit Lastenfahrrädern oder mit was auch immer. Und das muss man auch in sein Geschäft auch einflechten, weil auch die Anforderungen sich ändern. Also beispielsweise, man belächelt ja die Lastenfahrräder. Auf der anderen Seite, für die Intracity-Logistik ist das wichtig. Oder dass man mehr Elektrofahrzeuge einsetzt. Also beispielsweise ist auch zum Thema Innovation, wir hatten auch eine oder haben immer noch eine Kooperation zum Thema Platooning, dass du nicht 5 LKWs mit 5 Fahrern hast, sondern der Fahrer sitzt im ersten LKW, die restlichen 2 folgen. Mhm. Auch weil die Frage ist, also welchen Grad von Innovation? Das ist natürlich nicht so bahnbrechend wie ich habe einen Container und verlade das. Mhm. Also der Impact ist natürlich ein eigener, ich sag mal, einen gewissen Labor-Arbitrage vielleicht, weil ich statt 3 Fahrern einen brauche, aber bei Drohnen wiederum eine ganz andere Richtung, aber das zeigt, glaube ich, die Vielschichtigkeit auch des Geschäfts oder wie man es angeht. Mhm.
Aber ihr müsst auch Antworten natürlich finden
absolut.
All die Umwälzungen in dieser Branche.
Ja, klar.
Das ist ja klar. Und es gibt auch Herausforderungen hinsichtlich Klimaneutralität, die euch auch sehr hart treffen. Also, dass man da als Unternehmen sich ja auch aufstellen muss und sich überlegen muss, okay, wie kriegen wir das hin? Was sind die Technologien, genau, die wir fördern müssen genau, oder uns anschauen müssen? Ne?
Genau, also Klima ist definitiv ein Imperativ, glaube ich, für jedes Geschäftsmodell. Das ist jetzt nicht nur für die Logistik, sondern eigentlich, also jeder, der irgendwie Corporate, der irgendwie ein Geschäftsmodell ist, muss schauen, wie das Klima ist. Nicht nur, weil es gefragt ist, sondern ich möchte meinen Kindern irgendwie eine Erde hinterlassen, die noch nicht komplett verhunzt ist, sondern wo die auch leben können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, es ist natürlich auch Angebot-Nachfrage. Wir haben da zum Beispiel eine Kooperation mit Lufthansa Cargo, wo die Flugzeuge dann mit, sage das mal in Anführungszeichen, mit Frittenfett betankt werden, was natürlich dann CO2-neutral ist. Mhm. Du musst solche Sachen machen, weil auch das ist ein Stück weit Innovation und auch das ist Thema Nachhaltigkeit. A, wir haben nur diese eine Erde und wenn wir quasi die ganzen Ressourcen jetzt komplett verballern, auch wenn es unser Subunternehmer ist, haben wir auch nichts von. Haben wir alle keine Erde. Es gibt keinen Plan B, es gibt keine Erde B. Von daher muss man solche Sachen machen und also ne, von kleinem Lastenfahrrad, der vielleicht belächelt wird, aber ich glaube schon, dass das für Intracity-Logistik wichtig ist. Und wie gesagt, denke mal an Logistik passiert, wenn Produktion und Konsum nicht an einer Stelle sind. Weil es ist ja nicht gesetzt, dass die ganzen Shopping-Center im City-Zentrum sind. Oder es ist nicht gesetzt, dass ich mit einem LKW reinfahren kann. Also es kann sich ändern. Und dann ist ein Lastenfahrrad natürlich ein absoluter Gamechanger, wenn ich jetzt plötzlich nur noch mit Lastenfahrrädern in die City kann oder nur noch mit einem Elektrofahrzeug für die Nahverkehrszustellung und solche Sachen. Also es ist auch immer eine Frage von, was von dem, was wir jetzt haben, ist gesetzt und was davon kann sich ändern. Es gibt so ein schönes Bild von einer schwedischen Stadt, Kungsgatan, aus dem Jahre 1960 oder so. Da sieht man Autos. Nee, das muss früher gewesen sein. Okay, vergiss die Jahreszahl, Kungsgatan. Pferdekutschen, Autos, Menschen, alles, die Straße ist voll. Was ist passiert? Die haben von Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt. Und alle sind natürlich erstmal verwirrt. Und das ist genauso, wenn du jetzt die Richtung Nachhaltigkeit gehst, ist es erstmal, ups, es ist über Nacht was passiert. Und wir müssen alle was tun, aber man muss sich natürlich auch erstmal sowohl als Corporate als auch als Konsument daran gewöhnen, dass man jetzt vielleicht nicht erwartet, dass, weiß ich nicht, die Fünferpackung Doppel-A-Batterien jetzt mir innerhalb der nächsten 3 Stunden zugestellt werden. Also vieles, was die Logistik leistet oder was Unternehmen leisten, ist ja auch ein Feature, was wir als Konsument abrufen. Das darf man auch nicht vergessen, weil,
Stimmt.
also, wenn ich eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden erwarte, wird natürlich die Supply Chain auch so ausgerichtet sein, dass
Klar.
mein Demand, meine Nachfrage nach 24 Stunden auch irgendwie bedient wird. Das darf man nicht vergessen. Und der nächste Punkt ist Standard-Feature oder High-End-Features, wie beispielsweise nachhaltig, werden irgendwann Standard-Features. So wie die Klimaanlage vor 20 Jahren in Autos ein High-End-Feature war, so ist heutzutage, du verkaufst kein einziges Auto ohne wahrscheinlich. Außer es ist irgend so ein High-End-Sportwagen, der dann den letzten Kilo eliminiert und somit die Klimaanlage nicht mehr drin ist. Und genauso Nachhaltigkeit, was jetzt noch ein High-End-Feature ist, was sich auch, ich glaube, eher die Großen und die Mittelgroßen leisten, wird ein Standard-Feature. Weil der Konsument das einfach haben möchte. Weil wir alle immer mehr verstehen, wir haben nur diese eine Erde. Wir müssen was tun. Wir müssen uns umstellen. Sowohl in sag mal, Angebot als auch Nachfrage.
Bekommst du das auch viel mit im Konzern jetzt? Nimmst du da an Diskussionen teil? Denn du bist ja nicht nur Stammdatenmanagement verantwortlich, sondern auch in der globalen Steuerung.
Genau. Ja, bekomme ich mit. Es ist tatsächlich ein Muss, also es ist kein, ja, wir könnten da was machen, sondern man schafft Bereiche, die sich darum kümmern, man schafft Bereiche und es ist nicht nur, ich sag mal, ein reines, wir würden ja gern so ein bisschen was, sondern du musst es machen, weil auch die Kunden dich danach fragen, okay, welcher von den Verkehren hat wie viel CO2-Ausstoß? Und das hatten wir eigentlich schon vor vielen Jahren, selbst als ich 2010 zu Schenker kam, gab es schon diesen Ansatz zu wissen, wie viel CO2-Tonne pro Kilometer, weil die sind auch nicht ganz vergleichbar, ne? Flugzeug und Schiff und bla. Es sind Sachen, die passieren und das muss man im Auge halten. Und auch wenn es die Subunternehmer das leisten, also quasi die Eigentümer der Schiffe und der Flugzeuge sind, muss man da in Kooperationen reingehen und sagen, okay, wie können wir es ändern? Wie können wir jetzt vom, ich sag mal, Flugzeugkerosin auf Frittenfett umsteigen? Wie können wir dies, das machen? Das muss man machen. Also es ist ein Teil der Unternehmenssteuerung geworden. Ich sag mal, früher, wenn du dir anguckst, was man auch, ich sag mal, zu unseren Studienzeiten als, ich sag mal, Standard hatte, du hast ein EBIT, du hast ein Return on Capital Employed. Okay, vielleicht Earnings per Share. Heutzutage ist eine Unternehmenssteuerung auch breiter und tiefer. Und du musst dir auch Gedanken machen, um was denn, also nicht nur die Finanzsicht, sondern auch, was ist denn mit meinen Mitarbeitern? Wie ist denn die Mitarbeiterzufriedenheit? Wie ist meine Fluktuation? Wie viele, also Diversity auch, wie viele Leute aus welchen Backgrounds habe ich? Anteil Frauen, etc., etc. Also die Unternehmenssteuerung vom reinen, sagen wir, reine Finanzsicht ist breiter und komplexer geworden. Also es ist nicht nur, gib mir eine Dividende X, sondern also Nachhaltigkeit, also Sustainability, Diversity, Mitarbeiter, Kultur, etc. Das alles ist jetzt auch Teil. Und natürlich die ganzen operativen Sachen darf man auch nicht vergessen. Anzahl Sendungen, Anzahl Quadratmeter im Warehouse. Es ist nicht mehr Finanzen, es ist Finance, Operations, Nachhaltigkeit, Diversity.
Also nicht nur aus Konsumentensicht und dem Druck des Marktes her, sondern wirklich auch Regulierung. Also die Reporting-Anforderungen sind ja mit den letzten EU-Directives auch nochmal gestiegen, gerade für große
Richtig.
Unternehmen, ne, dass sie wirklich ESG-Konformität
Richtig, richtig.
Metriken publishen müssen. Und das
Richtig.
beschäftigt dich dann wahrscheinlich auch in der globalen Steuerung. Sind Themen, die dich berühren, klar.
Ja, wobei weniger, weil das ist wirklich sag mal, der Steuerungsansatz im Sinne von, was sind die Steuerungsdimensionen? Also klar, die einzelne Abteilung beschäftigt das dann, aber für mich ist es eher wichtig, also was sind die Steuerungsdimensionen, also beispielsweise Region oder Business Units, also Luft, Land, See, Kontraktlogistik oder auch Amerikas, Europa, Asien, Middle East, die Sachen und dann auch so die Themen. Unternehmenssteuerung ist ja nicht nur Ist-Reporting, sondern oder Unternehmenssteuerung ist nicht nur ein Reporting, sondern auch ein Steuerungszyklus. Da gibt es so ein schönes Framework, das hatte ich mal auf, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Veranstaltung stand da ein Außerdienstgeneral der UK Army und erzählte, wie so ein Pilot, wie so ein Kampfjet-Pilot seinen Kampfjet steuert. Da gibt es den OODA-Loop, Observe, Orient, Decide, Act. Und so im Nachhinein machen wir es ja eigentlich immer, wenn du ausparken willst, Observe, guckst mal links, rechts, Orient, da kommt ein Auto, wie schnell ist das? Decide, fahre ich raus, bleibe ich stehen, Act. Kupplung durchdrücken, Gas durchdrücken, ersten Gang rein, losfahren. Und so funktioniert eigentlich auch ein Unternehmen. Du hast ein Ist-Berichtswesen, also Observe, du hast ein Orient an Vorjahreszahlen, an einem Forecast, an einem Budget, an deiner Peer Group. Du hast ein Decide. Okay, was mache ich denn damit, dass jetzt beispielsweise Frachtraten steigen, weil es gar kein leeres Schiff mehr gibt? Und dann Act. Ich muss damit was machen. Also das ist eher meine Funktion und natürlich beschäftigen Sie die einzelnen Leute mit diesen Themen wie ESG etc. Also es ist wichtig.
Genau, aber so ein CO2-Fußabdruck ist jetzt nicht Teil der Stammdaten, oder? Dass man da jetzt sieht,
Nein,
okay, nee,
nein,
das
nein,
nicht. Noch
nein.
nicht. Kann aber
Noch
irgendwann.
nicht, aber ich glaube, das wird in die Richtung gehen. Genauso beispielsweise Teil von ESG, also jetzt mal platt zu sagen, beschäftigen Sie Kinderarbeiter. Oder du als Subunternehmer weist mir nach, dass du und tracke es bitte, dass sowas nicht passiert. Das ist wichtig. Und ich meine, das ist nicht nur wichtig, weil wir es nicht wollen, sondern weil es das ist irgendwie mittlerweile Common Sense. Früher hat man es irgendwie gesagt, ja. Landesdefinition vielleicht und ab wann ist man Kind? Ist also
Genau, bis
genau,
wann?
bis wann ist man Kind, ab
Ja,
wann ist
genau.
man Erwachsener? Also das ist auch, glaube ich, evolving in vielen Unternehmen oder in allen Unternehmen eigentlich.
Okay. Spannende Sache, da passiert also noch viel, oder jetzt gerade passiert da sehr viel. Und was auch ein Problem ja gerade ist, sind die gestörten Lieferketten, ne? Du hattest das schon hier und da mal so ein bisschen angesprochen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die mangelnden Chips oder so, die wir haben, also so Subprobleme, kleine Probleme, sondern es ist schon ein makroskopisches Problem, das wir da gerade haben. Corona-bedingt wahrscheinlich zum größten Teil, aber bleibt das jetzt? Haben wir da insgesamt aufgrund der Komplexität in der Supply Chain Probleme?
Puh, schwere Frage. Wenn ich die exakte Antwort hätte, würde ich wahrscheinlich in bestimmte Aktien jetzt gerade investieren.
Okay, sehr gut.
Ist schwierig, aber du hast, glaube ich, einen großen Teil davon schon abgedeckt. Also ja, Teil davon ist natürlich Corona.
Mhm.
Es ist, und jetzt muss man es wieder auseinandernehmen. Warum ist das Corona? Weil ich natürlich weniger Leute gleichzeitig im Warehouse haben kann. Ich brauche einen Mindestabstand. Weil ich vielleicht die ein oder andere Infektion habe, die dann in Quarantäne gehen. Weil ich meine Schichten umstelle, so dass die sich bestimmte Schichten gar nicht treffen, so dass wenn ich einen Ausfall habe, nur irgendwie ein Drittel ausfällt, bla, 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 bla. Also Schichtplanung ist umgestellt. Das heißt, das ist die Supply-Seite. Es gibt die Demand-Seite, weil die Leute auch anders konsumieren.
Mhm.
Das E-Commerce. Heißt, es, genau, E-Commerce. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr die 300 Kilo Palettensendung, sondern es ist jetzt plötzlich eine 3 Kilo Sendung, die nach Hause geht. Also die, das heißt, das ist jetzt die andere Seite, ne, die Konsumentenseite. Also sowohl die Logistiker funktionieren in Corona anders, als auch der Endkonsument funktioniert auch ganz anders,
mhm.
weil er andere Sachen abruft, weil er die an eine andere Location teilweise abruft, weil er vielleicht auch im anderen Volumen abruft.
Mhm.
Und auch, das hatten wir auch eingangs, die Kapazität, also quasi die Transport, also quasi das Rohr, wo das Volumen durchgeht, ist auch gerade kleiner, weil Passagierflugzeuge tragen einen großen Teil bei. Aber machen wir uns nichts vor, wenn du alle Modi nebeneinander stellst, jetzt nicht nur uns als Logistiker, sondern quasi die ganze Welt, die so mit Waren umsegelt wird, der große Teil passiert auf den Seen.
Mhm.
Die größte Pipeline für Waren sind die Seetransporte. Und da hatten wir halt Corona. Wir hatten den Unfall im Suezkanal.
Ja, das war auch extrem, ne? Das zielt ja auch mehrere Tage an.
Mhm. Genau. Wir haben aber auch aktuell, ich sag mal, Congestions in den Häfen. Es ist nicht nur ein Hafen, sondern mehrere, immer wieder, teilweise auch wieder ausgelöst durch Corona, weil du dann eine Infektion hast und dann hast du halt weniger Mitarbeiter, die zur Verfügung stellen, aber auch, weil das Durchsatzvolumen größer ist. Weil auch manche Sachen von der Luftfracht, die ja gerade weniger Durchsatz hast, auf Schiff umgeleitet hast. Und jetzt vielleicht auch wiederum andersrum, weil du merkst, okay, da kommt es gar nicht an oder es dauert halt länger.
Mhm.
Mhm. Also es passieren sehr viele Sachen parallel und das ist dann the beauty of, oder damit verdienen wir dann unser Geld, quasi zu managen, wie kommt es trotzdem an, wie liegt es trotzdem unterm Weihnachtsbaum, weil es halt nicht selbstverständlich ist. Und ich sag mal, auch so praktische Sachen, auch im Landtransport innereuropäisch, wurden dann ja Grenzkontrollen zwischendurch eingeführt. Das macht es natürlich auch langsamer. Mhm. Das heißt, das Rohr für den Durchsatz ist ein bisschen geschrumpft. Dann hast du auch mehr Sachen, die durchgehen insgesamt. Und dann sind zwischendurch noch so One-Off-Events, wo du denkst, so, okay, Grenzschließung, mein Gott, das hatten wir jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre nicht, was mache ich wieder? Ne, mhm. Weil das, die LKWs sich dann über 2 Tage zurückstauen, dann gab es noch Brexit. Da habe ich dann auch Grenzkontrollen plötzlich. Also es ist wirklich the perfect storm, könnte man sagen.
Mhm.
Und natürlich, wenn du eine größeren Durchsatz oder größere Nachfrage hast, ist wie immer, auch wieder jetzt kram ich in meinem Studium als Wirtschaftsinformatiker, Warteschlangentheorie. Entweder du hast zu viele Kassen, die leer sind, oder du hast eine Kasse mit einer langen Schlange. Und so ist es auch in Lieferketten. Entweder habe ich eine zu große Kapazität, die keiner bezahlen kann, weil die halt unterausgelastet sind, oder ich habe eine zu kleine, die hat aber eine Warteschlange. Und die Warteschlange verlängert sich, wenn ich dann mehr Volumen drauf gebe.
Mhm.
Also das ist eigentlich, was gerade passiert.
Da passiert. Und Volumen wird jetzt in den nächsten Wochen, wir stehen kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, nochmal explodieren. Ne?
Ja, Black Friday, Singles Day in China ja. War am 11.11. Also es sind so viele, also ich sag mal, viertes Quartal ist immer so Peak Season, weil auch aufs Weihnachten zugeht. Und dann geht's nahtlos in Chinese New Year über. Also es sind so mehrere Events, wo du wirklich mehrere Peaks hast.
Mhm.
Viel Sachen transportieren. Konsumiert wird woanders, als produziert wird. Also muss auch die Logistik gewährleistet werden.
Ja. Und dann fehlen noch Lkw-Fahrer, Fahrerinnen. Das bekommen wir auch mit, gerade in England.
Ja, genau.
Okay, ist natürlich auch nochmal eine Schwierigkeit und vielleicht auch ein anhaltendes Problem. Also es ist sehr viel Druck drauf und das wird jetzt nicht gelöst sein. Auch der Switch im Konsumentenverhalten wird sich ja auch nicht wieder komplett umkehren.
Klar. Oder auch, ich sag mal, wir haben gesagt, okay, jetzt möchte man dann noch eine Kasse, weil die eine zu lange Schlange. Überleg mal, wie lange es dauert, so einen Hafen oder Hafenlogistik auszubauen, dass du mehr, du hast ja nicht immer die Freiflächen dahinter. Du kannst jetzt nicht sagen, den Hafen verdopple ich jetzt. Du hast ja gewisse Kapazität, was jetzt der Wartebereich vor dem Hafen angeht, der ist ja auch nicht unendlich, oder Tiefgang auch, oder Durchsatz in Kanälen und sowas. Also das sind alles Infrastrukturthemen, größere Infrastrukturthemen, die auch, selbst wenn du unendlich Geld reinschmeißen könntest, also in einer Simulation, das dauert immer noch sehr lange, bis jetzt quasi Bauarbeiten fertig werden, da Kräne stehen, Container, wir haben Containermangel, weil der Container mit den Gütern muss ja zurückkehren an die Ausgangsstelle, etc., etc.
Okay. Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch zwei kurze Fragen, Eugen, wenn ich darf. Und zwar, einmal, du hattest ja schon gesagt, dieses emotionalisierte Thema mit We Love Data. Das bietet sich ja dann auch, hast du gesagt, für Social Media an. Und mir ist aufgefallen, du bist echt aktiv auf LinkedIn und auch mit sehr viel Humor da unterwegs. Ja. Ist das Strategie auch?
Absolut. Ja, also ich bin aktiv das letzte Dreivierteljahr, vielleicht ein Jahr. Ja. Warum? Weil Corona kam und wir mussten unsere Kommunikation auch irgendwie ein bisschen umstellen. Also wir haben ein globales Team, die Data Stewards, die an den Daten arbeiten, sitzen auch überall. Wir hatten sehr lange Intranet natürlich verwendet und wir haben irgendwann gemerkt, dass unsere Community im Intranet nicht so schnell wächst, wie wir es gern hätten. Also haben wir Social Media angefangen, weil LinkedIn auch so ein, ich sag mal, Revival irgendwie erlebt hat. Also ich bin auf LinkedIn seit 2004. Ich habe mich da irgendwann eingeloggt, weil ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und ich dachte so, ich brauche irgendwie von, ich habe eine Frage zu deiner Diplomarbeit, zu deiner Doktorarbeit, bla bla bla. So hast du die Leute auf LinkedIn angesprochen. Aber ich war zwischen 2004 und jetzt quasi passiv, jetzt habe ich angefangen, Content zu machen für unsere Community und ich sag mal, das hat echt eine große Reichweite. Und der andere, ich war neu in dem Thema, ich habe auch einfach einen Anschluss an die Leute, die bei MDM Opinion Leader oder Thought Leader oder wie auch immer man das nennen möchte, Anschluss gesucht, weil ich selbst von dem Thema keine Ahnung hatte oder ich sag mal nur limitiert und ich wollte wissen, was passiert eigentlich, an was arbeitet man. Und da ist LinkedIn eine super Plattform, um wirklich alle im Unternehmen zu erreichen, weil viele sind viel aktiver auf LinkedIn als jetzt irgendwie auf intern. Das ist auch, ich sag mal, bereichsübergreifend. Ne? Das Schöne ist, du erwischst da plötzlich Leute jetzt irgendwie vom anderen Ende der Welt, die du sonst auf Projekten und Co. nie gesehen hättest.
Okay.
Und wir, ich sag mal, es ist eine schöne Plattform, um so einfacheren Zugang zu Themen zu kriegen, wie die Duplications, ein trockenes Thema. Da machst du mal Duplicates und ein paar Memes und du sprichst plötzlich die Sprache von 10 Abteilungen und nicht nur von den Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen.
Okay, das macht alles Sinn, dieser Community-Gedanke. Nicht nur Intra-Community, sondern auch über die Grenzen eures Unternehmens hinaus. Und wahrscheinlich auch Employer-Branding, oder?
Ja, absolut. Also wir haben auch am Anfang das Team vergrößert und natürlich rekrutiert und wir mussten auch weg von diesem Stammdatenverwaltung. Wir sind auch ein sehr internationales Team, weil, also das ist auch nicht sexy, ne? Wenn du Big Data oder Stelle für Big Data hast, dann ist irgendwie alle wollen dahin. Mhm. Wenn du so Stammdatenverwaltung ausschreibst, dann ist so gehende Lehre angesagt und das dem wollten wir natürlich auch entgegenwirken.
Ja, als Arbeitgebermarke attraktiv und für dieses Thema absolut. Auch nochmal interessant zu wirken, absolut. Sichtbar zu sein überhaupt, ne?
Ja, überhaupt sichtbar zu sein,
Überhaupt sichtbar zu sein. Und ich finde ja auch hier im Gespräch, das werden die ZuhörerInnen wahrscheinlich genauso sehen, wirkst du sehr locker, sehr entspannt. Man könnte auch vermuten, du bist in einem Startup irgendwie aktiv. Aber du hast so vorurteilsmäßig so ein bisschen, wenn wir jetzt schon Schubladen rausholen. Aber, das ist jetzt die Überleitung. Du bist aber ja lange schon bei DB Schenk, ja, weil da fast 12 Jahre. Du bist Vice President, also eine hohe Führungskraft, hast auch vorher schon Konzernkarriere gemacht. Also eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von einem Startup-Menschen. Ne? Ist das jetzt, ist das einfach DB Schenker, dass ihr alle cool seid? Oder ist das, woran liegt das jetzt? Bist du jemand, der rein zufällig diesen Konzernweg gegangen ist? Oder?
Also MDM sind natürlich die coolsten.
Ja.
Das ist klar. Nein, aber also A, ich glaube schon, dass man auch in einem Konzernkonstrukt Startup-Feeling haben kann. Gerade bei neuen Themen, die entstehen oder Themen, die auch zur Transformation beitragen. Mhm. Da muss man auch, ich sag mal, gewisse Entspanntheit, also gewissen Flex mitbringen, sonst funktioniert das einfach nicht. Mhm. Und ich sag mal, also ich war nicht im Startup, also jetzt nicht im Startup im Sinne von Startup, also Schubladen-Startup, sondern halt in Großkonzernen, aber durchaus in Themen unterwegs, die vielleicht ein Novum-Momentum hatten. Und da musst du durchaus auch mal gedankliche Flexibilität, aber auch menschlichen Umgang haben, um dein Team mitzunehmen. Weil es, ich sag mal, neue Themen haben den Nachteil, die sind halt neu. Es ist eine gewisse Unsicherheit da. Du musst den Leuten aber trotzdem sagen, die Richtung, und wir werden da schon an. Jahre, es geht nicht um die beste Lizenz oder um die beste Software. Es geht darum, wie kriegst du es in die sehr breite Fläche? Also so, dass es wirklich bei allen ankommt, weil es gibt unendlich viele Softwareanbieter für ABCDE, aber es gibt Schwierigkeiten, wie kriege ich diese eine Software, die ich dann gekauft habe, in die Fläche, die auch dann benutzt werden soll.
Mhm. Okay.
Also das ist der schwierige Teil.
Das ist der schwierige Teil. Und das heißt aber zusammenfassend, Startups sind immer natürlich auf dem Radar. Gerade in der Logistikbranche haben wir heute angesprochen, passiert sehr viel. Ja. Gibt es ganz viele spannende Startups, aber das war für dich jetzt kein Thema, da irgendwie was mitzugründen oder Advisor zu sein oder sogar in ein Startup zu gehen.
Das noch nicht über den Weg gegangen, aber ich mag halt solche Themen und ich finde, man muss die auch in die Unternehmen reinbringen.
Ja.
Das ist, weil, jetzt überleg mal, wenn ich meiner Tochter, keine Ahnung, einen Quellekatalog, den es gar nicht mehr gibt, aber der für mich so das Maß aller Dinge als Kind war, weil da die Nintendo verkauft wurden, wenn ich meinen Kindern das vorlege, die versuchen da zu wischen.
Mhm.
Weil die kennen das nicht. Für die gibt es kein Book, für die gibt es nur Wischen. Und man muss es halt, weil du darfst jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt zwar, weil ich, also manchmal kriegt man so, ja, das ist jetzt irgendwie, das ist für mich nicht mehr relevant. Nein, es ist für uns alle relevant, weil es ist mitten in unserem Leben und klar, du kannst nicht den Anschluss an die den aller neuesten Sachen haben, aber an gewisse Sachen muss man sich adoptieren und geht halt nicht anders. Das ist, warum Unternehmen erfolgreich sind, weil die sich auch anpassen an Marktgegebenheiten und auch an den Konsumenten.
Okay, das sind schöne Abschlussworte, ja. Ein Plädoyer im Grunde auch für die Innovationskraft Change. Großen Unternehmen. Absolut.
Change,
ja.
immer Change.
Ja. Nice. Holger, hat mich richtig gefreut. Wir haben einiges gelernt heute. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
Cool, vielen Dank.